zwischen Hamburg und Haiti.
Gletscher, Grizzlies und ein Buschpilot am Mount Denali in Alaska. Eine Sendung von Nicole Markwald, ARD-Studio Los Angeles.
Once again, welcome. And my name is Clay. I'll be showing you guys around the park today. Right now, the weather's the best over the Kahilna, the largest glacier in the park. We'll see.
Clay Dillard und seine Passagiere schnallen sich an. Seit gut 6 Jahren lebt er in Alaska, ist vorher immer wieder gependelt zwischen Alaska und Afrika, wo er unter anderem als Buschpilot für Ärzte ohne Grenzen tätig war. In Alaska zu fliegen sei eine besondere Herausforderung, erzählt Clay. Und das liege nicht nur an der Größe und dem Gelände im Bundesstaat 49, wie Alaska auch genannt wird, sondern vor allem am Wetter.
Es kann sich von einer Minute zur anderen ändern. Ich disponiere manchmal mitten im Flug um. Das ist der große Unterschied zu einer traditionellen Fluglinie.
Heute sind die Aussichten gut. Die Sonne scheint, nur ein paar Wölkchen schweben am Himmel. Clay Dillard trägt Sonnenbrille und Schiebemütze, unter der rotblonde Haare hervorgucken. Die Propellermaschine rollt zur Startbahn auf dem kleinen Flughafen in Takitna. Das Örtchen östlich vom Denali-Nationalpark ist bei Touristen beliebt und eine Durchgangsstation für jene, die den Mount Denali besteigen wollen. Rund 1200 Menschen probieren das pro Jahr. Gut die Hälfte mit Erfolg. Mit Maschinen wie dieser werden sie zum Basislager auf dem Kahiltna-Gletscher gebracht, von dem aus sie den beschwerlichen Anstieg wagen. Die zweimotorige Twin Otter aus den 50er Jahren hebt sanft ab und ein Blick aus dem kleinen Fenster macht in Sekunden deutlich, warum es jedes Jahr rund 500.000 Menschen in den Denali-Nationalpark zieht. Bis zum Horizont erstreckt sich sattes Grün. Wiesen, Mischwald, durchbrochen von blauen Tupfern. Kleine Seen und Flüsse reflektieren die Nachmittagssonne. Keine Straße, kein Auto, kein Gebäude sind aus der Luft zu entdecken. Natur pur. Nach ein paar Minuten hat Clay Dillard die mittleren Höhenlagen erreicht. Sie sind am Denali baumfrei. Moose, Gräser und Flechten bedecken den Permafrostboden. Die grauen Felsen der Alaska-Kette verstecken ihre fernen Spitzen im Nebel. Auf den größten Star des Nationalparks müssen Pilot Dillard und seine Passagiere deshalb verzichten. Der Denali, der mit 6.190 Metern höchste Berg Nordamerikas, hat sich verhöht.
Denali bedeutet in der Sprache der Ureinwohner Alaskas, der Athabasken-Indianer, der Hohe oder der Große. Und er macht sich gern rar. Nur rund 30% aller Besucher des Nationalparks bekommen den imposanten Berg mit der Doppelspitze zu Gesicht. Selbst wenn die Sonne scheint, gibt es keine Garantie, dass sich der schneebedeckte Gigant zeigt. Der Denali schafft sein eigenes Wetter und hüllt sich oft in Nebel. Doch wenn er sich mal die Ehre gebe, sei das ein Anblick, der sich ins Gedächtnis brenne, erzählt Lynn McAloon vom National Park Service.
Man wartet darauf, endlich einen Blick auf ihn zu werfen, ist voller Vorfreude. Und man fragt Leute, die sich auskennen, ist er das oder der da? Wenn er sich dann wirklich zeigt, ist man überrascht. Er ist so viel massiver und größer als alle anderen Berge um ihn herum. Er nimmt die ganze Landschaft ein und das ist atemberaubend.
Lynn McAloon lebt seit 20 Jahren in Alaska. Sie kennt den Nationalpark bestens, hat zeitweise als Busfahrerin gearbeitet und auch im Park gelebt. Für sie ist er unvergleichlich, egal wie häufig man herkommt.
Die Landschaft ist einzigartig, auch verglichen mit anderen Regionen Alaskas. Die Natur, die sich vor einem auftut, wenn man tiefer in den Park vordringt. Diese enormen Weiten sind erstklassig.
Pilot Dillard nimmt Kurs auf die Great Gorge. Die Schlucht ist gut 2 Kilometer breit. Vom Flugzeug aus wirken die Granitfelswände gefährlich nah. Hier beginnt der Ruth Gletscher. Blassblau schimmernde Eismassen wirken wie zwischen die Felsen gespült. Nach gut 45 Minuten landet die Maschine im Schnee auf dem Pika-Gletscher, der den Namen Kleine Schweiz trägt. Noch eine weitere Propellermaschine parkt im Schnee. Ansonsten stille, weiße Weite, nur ein paar hundert Kilometer vom Polarkreis entfernt.
Wer den Denali-Nationalpark nicht aus der Luft, sondern am Boden erkunden will, kommt an ihnen nicht vorbei. An dunkelgrünen Bussen, die wie Schulbusse aus den 50er Jahren wirken und vermutlich auch so alt sind. Bereits 1972 entschied die Verwaltung, den Park weitestgehend für Privatfahrzeuge zu sperren. Mit dem eigenen Auto darf man nur bis Meilenpunkt 14 fahren. Wer weiter will, hat 3 Optionen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Shuttlebus. Es gibt lediglich eine Straße, die in den Nationalpark hinein und wieder herausführt, die Park Road, eine befestigte Schotterpiste. Sie windet sich 143 Kilometer weit in den Park hinein. Eine Mini-Etappe im Denali-Nationalpark, der riesige 25.000 Quadratkilometer umfasst. Dennoch ist er keineswegs der größte hier, hoch oben im Norden zwischen Russland und Kanada. Die Nationalparks Wrangell St. Elias und Gates of the Arctic sind noch weitaus größer.
Is about to get spectacular.
Sommertage in Alaska sind oft wie Herbsttage in Deutschland. Es nieselt, fiese Kälte kriecht den Nacken hinab. Schon nach kurzer Fahrt sind die Fensterscheiben des Busses mit unzähligen Schmutzspritzern bedeckt. Wer wilde Tiere sehen will, muss die Scheibe runterziehen und bibbern. Die Busse sind altmodisch. Mit einer Kurbel öffnet der Fahrer die Tür. Mini-Ventilatoren sorgen dafür, dass seine Scheibe nicht von innen beschlägt. Der Busfahrer, der passend zu Alaska Bear, also Bär heißt, bremst vorsichtig. Er hat etwas entdeckt.
Oh, hi there. We happen to have right here the Alaska State Bird.
Sie sind kaum zu erkennen. Eine kleine Gruppe Moorschneehühner pickt am Straßenrand. Der braun-weiße Vogel ist das Wappentier Alaskas. Rasch ziehen die Passagiere die Busfenster herunter. Nur die Kameraobjektive gucken heraus.
That's also a really good indication for you to let your windows down, get your cameras ready and stay inside the bus.
Bär warnt davor, den Bus zu verlassen. Hier streifen schließlich nicht nur niedliche Hühnchen durch die Gegend, sondern auch hungrige Schwarz- und Braunbären, Luchse und Wölfe sowie Elche und Karibus. Dave Shirokawa leitet die Abteilung Science and Resources im Park.
Back in 1917.
Als der Park 1917 eingerichtet wurde, wollten die Gründer, dass diese spektakuläre Tierwelt für die Ewigkeit geschützt wird. Deshalb kommen die Leute hierher. Wer mit dem Bus in den Park fährt, kann ziemlich sicher damit rechnen, Grizzlybären, Elche, Karibus oder Dallschafe zu sehen.
Dass es den Park überhaupt gibt, liegt auch an ihnen. Die Dallschafe hatten es Charles Sheldon besonders angetan. Der reiche Abenteurer und Hobbybiologe aus Vermont hatte ein ganzes Jahr in Alaska verbracht, um die Schafe mit den markanten, geschwungenen Hörnern zu beobachten. Mit wachsender Einwohnerzahl wurden immer mehr Tiere gejagt. Sheldon sorgte sich um den Bestand. Nicht nur der Schafe, sondern auch der Bären und Elche. Doch ein Schutzgebiet einzurichten sei ein schwieriges Unterfangen gewesen, erzählt die Parkrangerin Lynn McAloon.
Er hat lange gebraucht, 10 Jahre, um die Menschen davon zu überzeugen, dass ein Nationalpark eine gute Idee ist. Es gibt alte Briefe, in denen man Sheldons Lobbyarbeit nachverfolgen kann. Er hat viel Überzeugungskraft aufbringen müssen, um diese Idee zu verkaufen.
Sheldon zog nach Washington D.C. und putzte Klinken im US-Kongress. Er appellierte an seine Freunde vom Boone and Crockett Club, einer Jäger- und Naturschützervereinigung, die 1887 vom späteren Präsidenten Theodore Roosevelt mitgegründet worden war. 1867 hatten die Vereinigten Staaten das Gebiet vom russischen Zarenreich erworben. Nur Jäger und Goldsucher zog es zunächst in das unwirtliche Gebiet. Alaska sei so weit abgelegen, dass es für Sheldon enorm schwierig gewesen sein müsse, für sein Projekt zu werben, erzählt Lynn McAloon.
It was so remote and so difficult to get to and so few people were here that I'm sure it was a hard sell.
Am 26. Februar 1917 lieferte Sheldon höchstpersönlich das Dokument bei Präsident Woodrow Wilson zur Unterschrift ab. Der Denali-Nationalpark war gegründet. Als einer der ersten unter der wenige Monate zuvor etablierten Bundesbehörde National Park Service.
Der Busfahrer erzählt unterdessen von einem Problembär. Mehrfach hat ein junger Grizzly in den vergangenen Monaten Menschen angegriffen. Er verletzte eine Wanderin mit einem heftigen Biss. Zeitweise sperrte die Parkverwaltung Wanderwege. Auf bestimmten Campingplätzen darf man nur in Wohnmobilen, nicht aber in Zelten übernachten. Jeder, der in Alaska lebt, hat eine Bärengeschichte parat. Und jeder Besucher wird ausführlich darüber informiert, wie man sich im Falle einer Begegnung verhalten soll.
Wenn wir auf einen Schwarzbär treffen, dann stellen wir uns dicht aneinander und heben die Arme, damit wir größer aussehen. Und wir müssen laut sein. Schwarzbären haben eigentlich Angst vor Menschen. Egal ob Schwarzbär oder Grizzly, entgegen dem eigenen Instinkt sollte man auf keinen Fall weglaufen, sondern sich im Zweifel auf den Boden werfen, zusammenkauern und die Hände hinterm Nacken verschränken.
Ian Bjorklund ist Anfang 20 und verbringt seine Semesterferien in Alaska. Gemeinsam mit seiner Freundin arbeitet er als Wanderführer. Der Student der Forstwissenschaften weiß natürlich alles über Flora und Fauna des größten Bundesstaates der USA, der fast 5-mal so groß ist wie Deutschland.
Alaska ist einzigartig. Die Umgebung sieht so ganz anders aus und vieles kannte ich bisher noch nicht. Hier gibt es noch so viele Fläche, die unberührt ist. Das sieht man heutzutage kaum.
Ian erzählt, wie friedlich die Welt hier noch sei. Am liebsten würde er in Alaska bleiben. Aber der Semesterbeginn steht kurz bevor und damit sein vorläufiger Abschied vom Denali-Nationalpark. Er könne gut nachvollziehen, warum Leute nach Alaska kommen und nie wieder gehen wollen.
It's going to be really difficult, I think, to leave. I definitely see why people come up and never leave or never want to leave at the very least.
Mal kurz herkommen und hängen bleiben. Es ist die Geschichte vieler, die in Alaska leben. Auch die von Dan Ireland.
I actually started out 18 years ago. The first time I ever worked in the National Park Service was here and it was out here at the Toklat River in Isles.
Vor 18 Jahren hat es ihn zum ersten Mal nach Alaska verschlagen für ein Praktikum. Jahrelange Pendelei zwischen Alaska und Kalifornien folgten, bis er sich schließlich vor 8 Jahren entschloss, überzusiedeln. Nun lebt Dan den Sommer über in einer Blockhütte mitten im Nationalpark am Toklat River. Er arbeitet als Parkranger.
Hier ist es ruhig, einsam und sehr friedlich. Wir haben Walkie-Talkies und Telefone, das Internet funktioniert jedoch nicht immer. Wir müssen jederzeit in der Lage sein, allein zurechtzukommen und sehr viel Zeit mit nur wenigen Menschen zu verbringen.
Rund 40 Angestellte des Parks leben in der Sommersaison von Mai bis September in den Blockhütten direkt am Toklat River. Parkranger wie er und Straßenarbeiter, die sich um die Parkroad kümmern. Immer wieder rutschen Hänge ab, Gesteinsbrocken purzeln auf die Straße. Alaska liegt auf dem Pazifischen Feuerring und ist seismisch besonders aktiv. Erdbeben, kleine wie große, seien hier an der Tagesordnung, erzählt Dan.
Alaska hat einige sehr aktive Bruchlinien. Und es gab hier ein paar der bisher stärksten Beben. Aber hier leben eben keine Millionen Menschen und deshalb tauchen die in keiner Nachrichtensendung auf.
Er ist mit seinem Privatwagen unterwegs ins Visitor Center. Als Park Ranger hat er die Erlaubnis, selbst durch den Park zu fahren. Auf dem Weg dahin hält Dan Eilen am Aussichtspunkt Stony Hill.
This is the world-class view from the Stony Hill overlook, and there, the mountain is right there. You see it?
Eigentlich, sagt er, habe man von hier einen hervorragenden Blick auf den Denali. Doch an diesem verhangenen, kalten Tag fällt der Blick nur in dichtes Grau. Gerade mal 6 Grad Celsius zeigt sein Thermometer. Völlig normal im Sommer. Genauso gut seien 25 Grad und Sonnenschein möglich. Aber man könne hier im Prinzip jeden Tag mit Schnee rechnen. Vermutlich falle der gerade auf die Bergspitzen, die im Nebel verschwunden sind.
We'd like to say that we can get snow any day of the year. It's pretty chilly out right now. It's 45 degrees Fahrenheit. Some of these mountain peaks that you can't see right now are probably getting some more snow.
Überhaupt Schnee. Seine Augen leuchten.
We're much happier when there's good snow on the ground. Get out and ski, take sled dogs out, snowshoers, just getting out to enjoy it.
Man müsse sich zwar für Temperaturen um minus 30 Grad dick einpacken, aber die Landschaft wirke in den wenigen Stunden, in denen sich im Winter die Sonne zeige, einzigartig.
Dazu zeigen sich in den kalten, wolkenlosen Nächten die Polarlichter. Sie leuchten in Grün, Gelb, Orange oder Violett. Sein Kollege Dave Schirokauer erzählt, dass er seine Nachbarn im Winter viel häufiger sehe.
Viele meiner Nachbarn besitzen Schlittenhunde. Im Sommer ist jeder beschäftigt, aber im Winter sind wir alle mit unseren Hunden unterwegs. Selbst nachts treffen wir uns dann manchmal.
Es stört ihn auch nicht, dass die Sonne im Winter nur selten zu sehen ist. Zur Wintersonnenwende, also kurz vor Weihnachten, zeigt sich die Sonne nur für 4 Stunden am Horizont. Aber danach geht es schnell bergauf. Jeden Tag scheint die Sonne ein bisschen länger. Meist ist er dann per Ski oder mit den Schlittenhunden unterwegs.
But after winter solstice, I wouldn't leave. That's the best time. Any time after winter solstice, when it gets a little bit lighter every day, it's great. In the secret of your garden.
Sled dogs are a huge part of who I are and who I am, excuse me, and these dogs in particular, pardon me.
Einer, der sich mit beidem gut auskennt, mit Kälte und mit Schlittenhunden, ist Stony Yanucci. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die man in Alaska trifft, ist er kein Zugezogener, sondern hier geboren und aufgewachsen. Seine Eltern lernten sich kennen, als beide mit den Schlittenhunden des Denali-Nationalparks arbeiteten. Bis heute setzt die Parkverwaltung Huskies ein, um im Winter Material zu transportieren. Sie seien verlässlicher als jedes Schneemobil, sagt Stony über die Zugmaschinen auf 4 Beinen. Wenn ein Schneemobil kaputt gehe, könne man in den Tiefen des Parks ziemlich schnell in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Ein erschöpftes oder krankes Tier dagegen werde ausgetauscht und die Fahrt gehe weiter.
Seinen Namen hat Stony Yanucci übrigens vom Aussichtspunkt im Park, Stony Hill. Bereits mit 3 stand er das erste Mal auf einem Hundeschlitten. Wenige Jahre später kümmerte er sich schon um seine 30 Huskies. Seine Eltern betrieben eine Hundezucht. Eine Kindheit im eisigen Winter Alaskas. Schulfrei gab es selbst bei minus 50 Grad nicht, erinnert er sich.
We've never had a snow day in my memory. It gets down to about, can get down to 60 below at my school. And we've never once had a snow day. School's gonna be open if you can make it.
Die Schule war immer offen. Für die, die es schafften, dorthin zu kommen, erzählt Stoney. Inzwischen studiert er in Idaho. Der Umzug war für ihn ein Kulturschock.
I have to drive 2 hours to get to the nearest stoplight from my house.
Hier fahre ich 2 Stunden lang, bis ich die erste Ampel sehe. Der Rest der USA mit den vielen Menschen, den Staus, den vollen Gehwegen und hohen Gebäuden, daran musste ich mich erst gewöhnen.
It was definitely quite the culture shock.
Früher hat er viele Wochen in der Wildnis des Nationalparks verbracht. Mitten im Winter am Wonder Lake, fernab jeglicher Zivilisation. Der See, in dem sich an einem klaren Tag das knapp 40 Kilometer entfernte majestätische, schneebedeckte Denali-Massiv spiegelt, ist bis heute sein Lieblingsort.
Als meine Familie noch die Hundezucht betrieb, haben wir im Februar und März am Wonder Lake gelebt. Das war die interessanteste Erfahrung in meiner Kindheit. Unsere nächsten Nachbarn waren über 160 Kilometer entfernt. Bei einem medizinischen Notfall hätte der Rettungshubschrauber 2 Stunden zu uns gebraucht. Es ist schön am Wonder Lake im Sommer, wenn so viele andere Menschen dort sind. Im Winter ist es dort aber wie in einer anderen Welt.
It's interesting to go out there in the summer and everyone's out there, and in the winter it's just an entirely different world.
Well, it took me some growing and a fair bit of schooling, a little bit of trouble to get on the move. And I felt like a loser, but I turned out the winner when I came to Alaska, the land that I love. Here's to Alaska, here's to the people, here's to the wild and here's to the free.
Der Denali-Nationalpark zieht auch heute noch viele Abenteurer an. Zum Beispiel Bergsteiger, die den Denali bezwingen wollen.
I'll need to ask my colleague. She is going to be the one selling them this afternoon.
In der Talkeetna Ranger Station müssen sie einen Zwischenstopp einlegen. Jeder Bergsteiger ist verpflichtet, hier an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. 1913 gelang es einer Gruppe von 4 Alpinisten erstmals, den Gipfel zu erreichen. Jetzt versuchen rund 1200 Bergsteiger pro Jahr den Aufstieg, wie Ranger Tucker Chenoweth erzählt.
You don't have to have any experience to attempt.
Man muss zwar keine große Bergerfahrung mitbringen, der Denali fordert einen dennoch auf verschiedenste Art. Man muss schon klettern können und den Umgang mit Seilen, Eiswerkzeugen und Steigeisen unbedingt beherrschen.
Nur rund die Hälfte der Expeditionen verläuft erfolgreich. Jedes Jahr gibt es mehrere Todesfälle am Berg. Auf dem kleinen Friedhof von Talkeetna steht eine Gedenktafel mit den Namen der Verunglückten. Auch einige Deutsche sind unter ihnen. Tucker Chenoweth weiß natürlich aus eigener Erfahrung, wie gefährlich der Denali ist. Er hat schon mehrfach den Gipfel bestiegen. Er ist einer der Ranger, der alle Neuankömmlinge berät, sich die Aufstiegspläne anhört, über die Gefahren und Pflichten aufklärt. Beispielsweise müssen alle Bergsteiger jeglichen Müll wieder mit hinunterbringen. Man könne zwar nicht alle Risiken ausschalten, bemühe sich aber, die Bergsteiger so intensiv wie möglich vorzubereiten. Neben guter Ausrüstung und körperlicher und mentaler Fitness sei vor allem eines wichtig: Zeit.
Wer auf den Denali möchte, braucht mindestens 15 bis 25 Tage. Man muss auf dem Berg überleben können, also im Schneezelten, Schneeschmelzen, ein Camp so bauen, dass es windgeschützt ist. Darüber denken viele nicht nach, wenn sie an eine Bergbesteigung denken. Und manchmal sind diese Fähigkeiten wichtiger, als sehr gut klettern zu können.
Die Bedingungen sind eine Herausforderung. Es ist der höchste Gipfel nahe des Polarkreises. Zählt mit knapp 6200 Metern zu den Seven Summits, zu den höchsten Bergen der 7 Kontinente. Der Aufstieg beginnt am Basislager auf dem Kahiltner Gletscher in rund 2000 Metern Höhe. Das Wetter kann sich jäh und dramatisch ändern. Ein Tag kann mild beginnen und mit einem stürmischen Abend bei arktischen Temperaturen enden. Der Luftdruck auf jeder beliebigen Höhe ist niedriger als bei näher am Äquator liegenden Bergen. Die Luft enthält weniger Sauerstoff, was den Aufstieg noch beschwerlicher macht. Und selbst in der kurzen Saison, in der die Besteigung möglich ist, in den Sommermonaten Mai und Juni, können die Temperaturen nachts auf bis zu minus 40 Grad Celsius sinken. Ein Wetterumschwung ziehe die Besteigung unter Umständen in die Länge, berichtet Tucker Chenoweth.
Wenn das Wetter schlecht ist, muss man eine Pause einlegen. Weiterlaufen wäre fatal auf diesem Gletscher. Alles ist weiß, der Wind bläst den Schnee durch die Gegend. Man kann unmöglich den Weg finden. Man muss an Ort und Stelle bleiben und bis zu 6 Tagen einfach ausharren.
Doch gerade dann gehe es nur noch um das Wesentliche. Obdach zu haben, Nahrung und Wasser. Man verschmelze mit seiner Umgebung. Und das ist vielleicht die Essenz einer Reise in den Denali-Nationalpark. Egal ob per Propellermaschine, Shuttlebus oder zu Fuß. Man kann sich einfach überwältigen lassen. Staunen, genießen. Ohne Verkehrslärm, Handyempfang und Menschenmassen. Natur pur eben. Und das funktioniert sogar, wenn sich der scheue Denali einfach nicht zeigen will. Den Aufstieg hat Chenoweth sogar schon gemeinsam mit seiner Frau erfolgreich gewagt. Sie arbeitet in Talkeetna als Pilotin, ist Kollegin von Clay Dillard. Seit 4 Jahren fliegt Clay Dillard im Nationalpark. Satt gesehen hat er sich am Denali noch nicht.
Been here for 4 years, just flying in the park, and hasn't grown old yet.
Als er mit einem One-Way-Ticket in Alaska ankam, verschlug es ihn zuerst in den Westen des Bundesstaates.
It was 6 months until I got my first aviation job.
Ich habe als Buschflieger angefangen. In Alaska gibt es ja nur wenige Straßen. Die Flüsse dienen als Verkehrswege. Wie auf einer Perlenschnur haben sich entlang des Koyukuk, des Kosquim und des Yukon kleine Gemeinden angesiedelt. Wer etwas zu erledigen hat, nutzt ein kleines Flugzeug. Wir haben Kinder zu Basketballspielen geflogen, wie eine Art Schulbus. Wir haben Post transportiert oder Einkäufe, wirklich alles.
It could be mail, it could be groceries, anything.
Die Fliegerei hat im menschenleeren Alaska eine besondere Bedeutung.
Flugzeuge halten die kleinen Ortschaften am Leben. Wir fliegen Lebensmittel, Ärzte, bringen Notfallpatienten in die nächste Klinik. Am meisten gibt es im Frühjahr und Herbst zu tun, wenn die Flüsse gefrieren oder das Eis taut. Im Winter fahren die Leute mit ihrem Schneemobil von A nach B. Im Sommer sind sie in Booten unterwegs, um Freunde und Familie zu besuchen. Aber im Frühjahr und Herbst geht nichts ohne Flugzeug.
Dabei ist es besonders gefährlich, in Alaska zu fliegen. Die Unfallquote ist mehr als doppelt so hoch wie im Rest der USA. Hauptursachen: schlechtes Wetter, hohe Berge sowie Start- und Landebahnen, die in schlechtem Zustand sind. Dennoch kann sich Clay Dillard nicht vorstellen, seine Sonnenbrille und Schiebemütze gegen eine gebügelte Uniform zu tauschen und für eine der klassischen Airlines im Rest der USA zu fliegen. Er hat sein Herz an kleine Propellermaschinen und die Wildnis verloren.
I plan to fly small airplanes as long as I fly, you know. I don't think I would ever go to the airlines.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Gletscher, Grizzlies und ein Buschpilot am Mount Denali in Alaska. Eine Sendung von Nicole Markwald, ARD-Studio Los Angeles. Es sprachen neben weiteren Michael Haag und die Autoren. Technik Doris Umland, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann. But not mine. I got the bloodline in my veins. I got to go back there again. Yeah. I got the bloodline in my veins. I got to go back there again. Well, hear me cry out.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.